Die Schreibenden von Anja Görz.
Karen Köhler aus Hamburg ist heute zu Gast bei Die Schreibenden. 2014 ist ihr Debüt erschienen, der Kurzgeschichtenband Wir haben Raketen geangelt. Und am 19. August gibt es ganz frisch bei Hansa Miroloy den ersten Roman. Herzlich willkommen, Karen.
Danke für die nette Anmoderation.
Wir gehen noch mal ein bisschen zurück in deinem Lebenslauf. 1974 in Hamburg geboren. Dann bist du aber erstmal irgendwann weg von Hamburg. Hast in Bern studiert, an der Hochschule für Musik und Theater. Hast da auch gearbeitet, 12 Jahre. Und bist dann 2008 nach Hamburg zurückgekehrt. Das sind so die Wikipedia-Daten, die man findet. Das klingt so ein bisschen so, als hätte Hamburg dir dann die Lust an deinem Beruf verdorben.
Nee, das hat mit Hamburg eigentlich gar nicht so viel zu tun. Also der Schauspielberuf ist ein sehr vagabundiger Beruf. Man zieht recht oft um und wenn man freiberuflich arbeitet, ist man immer nur für eine Produktion an einem Theater. Und auch dann braucht man irgendwann mal so eine Art Heimat. Und ich bin nach Hamburg zurückgegangen, weil ich total den komischen Move gemacht habe. Ich habe nochmal angefangen zu studieren. Als Gasthörerin habe ich Sanskrit studiert. Und ich habe mir die beiden Hochschulen in Deutschland angeguckt, die das anbieten und die eine gute Bibliothek haben. Und das eine Institut war in Hamburg und das andere in Heidelberg. Und der Professor in Hamburg war so zuvorkommend und herzlich, dass ich sofort gedacht habe, der soll mein Lehrer sein. Und deswegen bin ich eigentlich nach Hamburg zurückgegangen.
Das, wie wenig das angeboten wird, zeigt ja schon, dass es offenbar doch ein sehr ungewöhnliches Studium ist. Was war denn der Auslöser?
Der Auslöser war, dass ich mich eine Zeit lang sehr stark mit klassischer indischer Literatur beschäftigt habe und die ganzen Göttersagen des Hinduismus für mich so erkundet habe und die großen Epen gelesen hatte, natürlich in der Übersetzung in der deutschen und mit der Sprache irgendwie was verbunden habe, weil bestimmte Begriffe ja doch immer wieder auftauchen. Also auch wenn man sich mit Gandhi beschäftigt oder mit Rabindranath Tagore, klang halt immer wieder so Begriffe auf, die mich wahnsinnig fasziniert haben. Und ich dachte damals, mein Schauspielabschluss, mein Diplom, das habe ich bezeichne ich immer so als Jodeldiplom, weil man kann irgendwie nicht so richtig was damit anfangen in anderen Lebensbereichen. Also man hat ja so Fächer wie Fechten und Stimmtraining und szenisches Agieren und so weiter und das hilft einem aber nicht so richtig.
Es sei denn, man will eine Bank ausrauben, dann kann das Fechten vielleicht nützlich werden.
Oder als Autorin dann später arbeiten, dafür ist es nämlich eigentlich auch recht nützlich, aber ich hatte Lust, mal richtig zu studieren und dann bin ich eben als Gasthörerin da in Hamburg angefangen und das Studium der klassischen Indologie umfasst dann auch noch andere Sprachen und ist doch recht zeitaufwendig. Und ich hatte mich beworben für diverse Stipendien in den üblichen Stiftungen, Rosa Luxemburg und so weiter, Heinrich Heine. Und irgendwie war niemandem klar, warum ich jetzt das unbedingt studieren muss. Mir war es aber total klar. Und dann habe ich irgendwann wieder aufgehört, weil ich es mir nicht mehr leisten konnte. Das war so zeitaufwendig, dass ich nebenbei nicht mehr genug arbeiten konnte.
Aber das klingt nach einem irren, festen Willen. Also nach so einem, wenn ich was wirklich mir in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich es auch durch. War das was, was sich bei dir in deiner Kindheit schon abgezeichnet hat? Warst du auch ein Mädchen in der Schule, das immer durchgezogen hat, wenn es irgendwas angefangen hat?
Nein, eigentlich nicht. Also ich bin ein Mädchen. Ich war sehr früh schon eher in so einer Außenseiterin-Position. Das hatte auch vielleicht zu tun mit meinen Sommersprossen und einem Leberfleck, den ich hinten am Bein habe, für den ich immer sehr gehänselt wurde. Und ich habe dann sehr früh schon angefangen, immer mit den Jungs abzuhängen und war eher so ein Wildfang, würde ich mal sagen. Und recht verspielt. Also ich war sehr lange, glaube ich, so umtriebig. Ich habe es geliebt, über Felder zu streifen oder Gärten oder irgendwelche Sachen zu erfinden. Ich hatte so einen Detektivclub gegründet und musste dann so Wellensittiche wiederfinden. So Fälle, die ich mir selbst auferlegt hatte.
Und wenn wir nochmal kurz bei Wikipedia reingucken, da darf ja jeder hinschreiben, was er will. Und da hat auch jemand hingeschrieben, gleichzeitig hat sich Karen Köhler als Performance-Künstler hervorgetan. Da kriege ich erstmal ein bisschen Angst, wenn ich sowas lese, weil Performance-Kunst ist ja für Leute, die sehr weltlich sind, sind immer so Dinge, da werden besondere Taschentücher gefaltet oder man liegt 2 Wochen auf dem Sofa und Leute gehen dran vorbei. Also so Sachen, die dann als Kunst erklärt werden. Was ist denn für dich Kunst?
Große Frage, auf die ich auch, glaube ich, gar keine adäquate Antwort so schnell aus mir herauszaubern kann.
Wenn ich sage, wann ist es Kunst und wann kann es weg, ist es dann einfacher?
Ich glaube, das hängt von dem Kontext ab und von dem Hintergrundwissen des Betrachters, der Betrachterin. Wenn ich nochmal auf das Performance-Künstlerische in diesem Wikipedia-Artikel zurückkommen darf. Ich weiß gar nicht, wer diesen Wikipedia-Artikel über mich angelegt hat.
Was ich sagte, ja. Jeder darf da reinschreiben.
Und ich weiß auch nicht, warum das da drinne steht.
Liebe Kinder, wenn ihr Wikipedia nutzt zum Recherchieren für eure Aufsätze, immer noch zwei andere Quellen, so wie man das lernt an jeder Journalistenschule.
Genau. Also ich habe in der Schweiz zum Beispiel mit Viktorin Müller zusammengearbeitet. Das ist eine Performance-Künstlerin, die baut immer riesige Räume aus Plastik und saugt dann die Luft raus. Das führt dazu, dass das Plastik sich dann so um die Körper herumlegt. Und man ist dann wie so ein eingeschweißtes Hühnchen eigentlich in diesem Ding. Sie sticht ab einem bestimmten Zeitpunkt Löcher auf Mundhöhe rein und gibt dir einen Strohhalm in den Mund, sodass man weiter atmen kann. Man darf keine Platzangst haben. Und ich habe diese Performance mit ihr als sehr... ich weiß nicht, ich war sehr neugierig, wie sich das anfühlt. Es hat sich abgefahren angefühlt. Mhm. Es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Es war eher so, dass ich so einen Halt verspürt habe, weil dieses Plastik einfach auch einen Druck ausübt auf den Körper. Und das empfand ich als sehr angenehm. Und ich habe ein paar Performances gemacht mit einem Hamburger Lecture-Performer und bin in den letzten Jahren meiner freiberuflichen Schauspielerin-Tätigkeit habe ich mit Sandra Hüller zum Beispiel eine Performance gemacht zu, sie singt fantastisch und hatte noch keine Platte veröffentlicht, hat sie immer noch nicht, leider. Und ich hatte damals so gesagt, Mensch Sandra, warum machst du nicht mal irgendwie ein Konzert oder irgendwas, dass mehr Leute dich erreichen? Ja, Konzert müsste ich ja nach 30 Minuten wieder von vorne anfangen. Ich habe noch nicht so viele Lieder. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir was zusammen. Ich schreibe einen Text und du machst Musik und wir verflechten das so ineinander. Und dann habe ich für diesen Anlass eine Erzählung geschrieben, die auch in dem Erzählungsband enthalten ist. Die Erzählung heißt Wild ist scheu. Und die ist so ein bisschen wie ein Tagebuch aufgebaut und da sind direkte Bezüge auch zu den Instrumenten, die Sandra benutzt. Sie macht viel mit einer Kalimba, dann kam die Kalimba auch in dem Text vor und die Melancholie, die ich in Sandras Liedern gespürt habe, die habe ich da dann auch noch so ein bisschen mit eingebaut inhaltlich. Und das haben wir an drei Orten in Deutschland aufgeführt, in Jena, in Weimar und in Berlin und in Hamburg. Und das war schon sehr performativ. Das war nicht nur Lesen und Musik, sondern wir hatten uns irre Kostüme aus Fell gebastelt und haben so ein Ritual gemacht am Anfang, wie so Waldbewohnerinnen, so, weiß ich nicht. Dann so ein Bewegungsablauf, der eher sowas mit Tanztheater zu tun hatte dazu. Wenn man so das so erzählt, dann klingt es so ein bisschen banal, aber es war schon so ein ganz runder Abend, an dem wir am Ende das Leben gefeiert haben, indem wir so einen Buffettisch aufgebaut hatten vor allen Zuschauerinnen. Und es gab für alle Wein und Essen umsonst und wir wollten irgendwie so ein bisschen Gemeinsamkeit feiern.
Du hast jetzt gerade schon eine Geschichte erwähnt aus dem Buch Wir wollten Raketen angeln. Mhm. Das war ja eigentlich, ich will nicht sagen versehen, aber das war nie als Buch geplant, deine Geschichten, oder?
Genau, ich bin ins Schreiben eigentlich reingerutscht. Vom Theater kommend habe ich irgendwann angefangen, Kindertheaterstücke zu schreiben und aus den Kindertheaterstücken wurden Jugendtheaterstücke und dann dachte ich irgendwann, ich habe ja auch für Erwachsene was zu sagen und habe so kleine Prosa-Miniaturen geschrieben, habe dann die ersten Kurzgeschichten geschrieben, habe dafür mal so einen Förderpreis bekommen von der Stadt Hamburg und dann dachte ich,
Hat der was verändert tatsächlich, dieser Preis?
Ja.
Also der Preis hat dann dafür gesorgt, dass du gedacht hast, kann nicht so schlecht sein, was ich mache?
Ja, genau, oder? Weil ich, wenn Freunde und Familie sagen, das ist gut, dann denkt man ja immer, ja, ihr seid meine Freunde und Familie, wenn ihr das jetzt scheiße findet.
Seid ihr nicht mehr Freunde und Familie.
Ja, und als dieser Preis kam, hatte ich das Gefühl, das ist ja, die Jury besteht ja aus professionellen Lesenden, dass da eine Anerkennung passiert ist, die professionell ist. Und das hat für mich schon was verändert. Natürlich auch zu dem Zeitpunkt hab ich sehr prekär gelebt und dieser Preis ist ja auch mit Geld verbunden. Und das hat mir so ein bisschen Luft geschaffen, um neue Sachen zu schreiben. Und so habe ich dann nach und nach, immer wenn ich genug Zeit mir gekauft hatte durch irgendwelches Geld, habe ich nach und nach ein paar Erzählungen geschrieben, die ich einfach schreiben wollte, weil ich Lust hatte, Sachen auszuprobieren, auch formell auszuprobieren. Und irgendwann waren das dann genügend, um ein Erzählungsband daraus zu machen. Und dann habe ich meinen Freund gefragt, der hat einen kleinen Verlag, der heißt Mayrisch Verlag, die sitzen in Hamburg. Und habe ich meinen Freund gefragt, kann ich meine Geschichten bei euch einschicken, anonym? Und dann, wenn dein Kollege das liest, dann weiß er nicht, dass die von mir sind. Und dann hat Daniel Beskos zu mir gesagt, nee, ehrlich gesagt, möchte ich das nicht. Und da war ich erst total geknickt. Und dann hat er aber gesagt, was ganz gut ist. Und dann meinte er irgendwie, ich will nicht, dass irgendwer über deine Texte sagen kann, die sind nur veröffentlicht worden, weil du die Freundin vom Verleger bist. Ja. Und dann meinte er, du brauchst eine Agentur und dann musst du mal gucken, ob die einen Verlag für dich finden. Und dann habe ich mir eine Agentur gesucht und dann hat der Hansa Verlag ganz schnell zugeschnappt und innerhalb von sehr kurzer Zeit wurde dann da so ein Vertrag gemacht. Das war, ging alles so schnell, dass ich gar nicht wusste, wo hinten und vorne ist, ehrlich gesagt.
Und das war 2014, als dieses Debüt erschienen ist.
Genau.
Ich stelle mir das immer so vor, dass es so eine Schublade gibt dann irgendwo bei dir, wo diese Kurzgeschichten abgelegt werden. Oder machst du tatsächlich alles digital? Oder gibt es sowas, wo du dann auch siehst, irgendwie jetzt ist es genug für ein Buch? Oder hattest du Zweifel, ob es reicht?
Nee, ich habe das alles digital gemacht. Ein paar Sachen hatte ich mir ausgedruckt, wenn ich Lesungen gemacht habe. Braucht man ja irgendwas, wovon man ablesen kann. Und ich hatte mich bei der Agentur beworben mit einem, ich glaube, einer Sammlung von 12 Erzählungen. Und dann hatte ich mich mit der Agentin getroffen und wir haben dann die stärksten 5 behalten und den Rest rausgeschmissen. Und den Rest haben wir rausgeschmissen, weil da unter anderem auch Erzählungen dabei waren, die aus einer männlichen Perspektive erzählten oder die zu kurz waren.
Also die waren nicht schlecht, sondern nur anders.
Die waren anders, mhm. Genau. Und wir wollten aber diese starke weibliche Perspektive aus der ersten Person behalten. Und dann habe ich nachgelegt. Dann wusste ich, okay, jetzt muss ich aber noch ein paar Erzählungen schreiben. Dann habe ich so im Laufe des nächsten Jahres 5 neue Erzählungen geschrieben. Und dann erst hat sie es angeboten. Und im Lektorat beim Verlag ist dann nochmal eine rausgeflogen, da musste ich nochmal eine neue schreiben.
Ist das ein anderer Druck dann für dich, wenn du weißt, du musst jetzt schreiben? Also vorher hattest du ja die Geschichten einfach, wie sie dann kamen und wie sie entstanden, geschrieben und dann waren sie fertig. Und jetzt gab es dann plötzlich die Situation, da wartet einer auf das, was du da machst. Jetzt musst du mal ein bisschen reinhauen.
Ja, also da gab es schon ein bisschen Druck, aber meine Agentin war ganz toll, weil die einfach mich gar nicht unter Druck gesetzt hat. Also die hat mir das Gefühl gegeben, ich habe 1000 Jahre Zeit. Mach so langsam, wie du willst.
Zu unser aller Glück hast du das nicht ausgenutzt. Es sind ja sehr unterschiedliche Spielorte in diesen Geschichten. Also Kreuzfahrtschiff, Sibirien, ist alles Mögliche dabei. Wie muss denn für dich ein Dorf oder ein Platz oder ein Ort beschaffen sein, damit er in der Geschichte einen Platz findet?
Ich kann das vielleicht anhand eines Beispiels erzählen, anhand von der allerersten Erzählung in dem Erzählungsband. Die Erzählung heißt Il Comandante. Und die ist entstanden, weil mich in Hamburg gibt es die Altonale. Das ist ein Stadtteilfest, was in Altona spielt, stattfindet jedes Jahr. Und es gibt eben in diesem Stadtteilfest auch den Bereich Literatur, der da so ausgestellt wird. Und die Literatur-Altonale hat mich gebeten, an einen Ort zu gehen in Altona und dort zu recherchieren, einen Tag lang. Und dann 3 Wochen später eine Lesung zu machen mit dem entstandenen Text. Und die wollten mich in ein Café stecken. Und dann habe ich so gedacht, nee, also so ein Café, das ist so langweilig irgendwie. Und dann habe ich so Orte vorgeschlagen wie Einwohnermeldeamt oder Krankenhaus oder reellere Orte, an denen Menschen auch vielleicht nicht so gerne so freiwillig sind und es so harmonisch abläuft, sondern an denen auch Reibungsfläche passiert. Und dann fanden die auch die Idee mit dem Krankenhaus gut und dann war ich einen Tag im Altonaer Krankenhaus und habe mir da den Wolf recherchiert. Und aus diesen ganzen Aufzeichnungen, Tonaufzeichnungen, Bildaufzeichnungen, Notizen, die ich mir gemacht hatte, ist dann tatsächlich diese Geschichte entstanden. Und ich hatte dort einen Patienten gesehen, der sah aus wie ein irrer Paradiesvogel. Und natürlich kam ich sofort mit dem ins Gespräch, irgendwie, weil der mich sah und sagte, was machst du in einem Krankenhaus? Und dann habe ich ihm ein bisschen erzählt und dann, weiß nicht, habe ich ihn in seinem Rollstuhl draußen durch den Park geschoben und so haben wir ein bisschen gequatscht und den mochte ich sehr gerne. Und so wurde der halt zu einer Hauptfigur in der Erzählung zum Kommandante eben.
Es klingt ein bisschen so, als würdest du wirklich so ausführlich recherchieren, dass du, wenn du schreibst, nichts mehr nachschlagen, nachfragen musst.
Ja, also der große Teil, also ich glaube immer, der Moment, wenn ich mich an die Tasten setze, dann ist der größte Teil der Arbeit schon gemacht. und das Schreiben von dem, was ich als Geschichte empfinde, ist dann so wie Fleißarbeit für mich. Und das funktioniert bei Erzählung natürlich besser, weil man die schneller überblicken kann, man hat schneller ein Ende vor Augen und schreibt auch auf ein Ende hin. Und bei einem Roman ist das, stellt sich das nochmal ganz anders.
Aber wenn du jetzt gerade gesagt hast, du hattest Bilder, du hattest Aufnahmen, alles mögliche, Tonaufnahmen. Wie oft passiert es denn, dass du während des Schreibens nochmal in diese Aufzeichnung reingucken musst oder reinhören?
Schon immer wieder zwischendurch. Also immer, wenn ich einen Knoten im Kopf habe und nicht genau weiter weiß, dann klicke ich nochmal die Bilder durch oder höre mir Tonaufzeichnungen an, greife darauf zurück. Also, aber es entsteht auch viel, wenn ich an dem Ort bin, was fesselt mein Auge, was interessiert mich, und ich dokumentiere es sehr viel mit meinem Smartphone über Fotos und Tonaufnahmen, weil ich mich selber dann dadurch lenke durch eine Geschichte. Also ich weiß nicht, dass ich zum Beispiel ein Wandrelief, was in der Erzählung auftaucht, dass ich das nochmal angucken konnte, wie sieht es genau aus, war für mich dann wichtig, dass ich diese Fotos hatte.
Denkst du an deine Leserinnen und Leser, während du schreibst?
Eigentlich denke ich vielleicht unbewusst dran. Ich denke an Rhythmus und ich denke an Tempowechsel und versuche natürlich vorher mir zu überlegen, welche Themen sind interessant. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich schreibe auf eine Wirkung hin oder auf ein, ich möchte gerne Menschen da und dahin manipulieren emotional oder so. Überhaupt nicht. Also ich möchte mich lenken im Moment des Schreibens. Ich bin meine erste Leserin eigentlich.
Du liest ja dann auch vor, hast gerade gesagt, Lesereisen und ungewöhnliche Reisen. Und da ist eine Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Zusammenhang klingt, aber wie wichtig sind dir Betten?
Ich weiß, worauf du anspielst.
Es gibt, das verraten wir gleich, weil es ja dann vielleicht jetzt jemand auch parallel nachgucken möchte. Auf deiner Internetseite gibt es Fotos von Lesereisenbetten.
Ja. Ja, ich hatte tatsächlich eine sehr ausführliche Lesereise mit dem Erzählungsband. Wir haben Raketen geangelt, die sich auch über 1,5 Jahre hinzog. Und es war mir recht schnell am Anfang, auch weil es sehr viel war, was auf mich einprasselte, war mir klar, dass ich das in irgendeiner Form dokumentieren möchte. Und habe dann angefangen, jeden Abend das Bett zu fotografieren, in dem ich geschlafen habe. Und das waren teilweise auch echt gruselige Angelegenheiten.
Wir erzählen an dieser Stelle mal für alle, die nie auf Lesereisen sind, dass es wirklich in Hotels noch Einzelzimmer gibt, in denen 90 Zentimeter breite Betten irgendwo unter eine Dachschräge geschoben worden sind.
Ja, Einzelzimmer sind das Deprimierendste überhaupt, finde ich. Ich habe eine Situation erlebt in einem sogar 4-Sterne-Hotel oder 5-Sterne-Hotel, wo ich in so einem Einzelzimmer war, was oben am Kopfende war, so eine Stoffbahn angebracht, wie so ein Polster.
Also, und man will nicht wissen, wer sich da schon angelehnt hat.
In der Mitte war ein riesiger Fettfleck, der in diesen Stoff eingezogen ist. Ich habe mich so geekelt, dann habe ich im Klo nachgeguckt, dann war da Urinstein in der Toilette. Und dann habe ich mitgekriegt, dann habe ich um ein anderes Zimmer gebeten, dann haben die gesagt, ist leider nicht möglich, wir renovieren gerade und so weiter. Ich so, na gut, so zähneknirschend gedacht, eine Nacht halte ich sie aus. Und dann habe ich mitgekriegt, dass dieses Zimmer 119 Euro gekostet hat. Und dann habe ich dem Veranstalter aber Bescheid gesagt, dass das gar nicht geht.
Kannst du im Bett schreiben?
Im Bett?
Ja.
Nee.
Was für eine Vorstellung, wie kann man so eine Frage stellen?
Ich glaube, ich muss schon sitzen. Also ich kann auch ganz schwer... ich sehe manchmal andere Autoren und Autorinnen, die dann so halb liegend irgendwie den Laptop noch mit den Beinen stützend so die tollsten Romane hinkriegen. Ich kriege das nicht hin. Ich muss sitzen, weil ich da, glaube ich, auch besser denken kann oder mich besser konzentrieren kann.
Wie muss ein Bett beschaffen sein, damit es ein gutes ist?
Oh, die Matratze ist das Wichtigste eigentlich. Die Matratze und die Matratzenbreite. Unter 1,20 finde ich schwierig. Und ich mag es eigentlich nicht, also so Federkernmatratzen finde ich unschön, und dann, wenn die auch noch so ausgeleiert
Wasserbett?
Sind. Nein, um Gottes Willen. Lieber hart, lieber zu hart, aber so am besten so, dass man ein bisschen mit der Hüfte so einsinkt, weil ich schlafe auf der Seite und sonst tut mir mal Schulter und Hüfte so weh.
Gut, wir gehen raus aus dem Bett und setzen uns an den Schreibtisch, wenn du dann schreibst. Und du schreibst ja verschiedene Dinge, hast schon gesagt, Theaterstücke, Kurzgeschichten, Erzählungen, Drehbücher. Der erste Roman ist jetzt da. Ist es so, dass du das alles gleich gern schreibst?
Es ist unterschiedlich, ehrlich gesagt. Also ich gehe mit der gleichen Neugier glaube ich, an alle Texte ran. Ich habe gemerkt, mein erstes Drehbuch, was ich in den letzten Jahren auch geschrieben habe, da hatte ich wahnsinnigen Spaß dran, weil das eine Zusammenarbeit war mit einem Regisseur. Wir saßen uns am Tisch gegenüber, so wie wir jetzt, und es gab so einen Austausch, bevor ich überhaupt irgendein Wort niedergeschrieben habe. Und ich habe ihm meinen Bildschirm live übertragen, sodass er genau sehen konnte, was ich machte. Es waren sehr anstrengende Sitzungen immer. Also wir haben dann immer so 3 Wochen am Stück zusammengearbeitet und dann wieder ein halbes Jahr Pause und dann wieder so die nächste Fassung halt durchgenudelt. Aber es war so wahnsinnig intensiv und wir sind immer in diesen Tunnel reingeraten, in dem nichts anderes existiert, außer dieses Werk, was man gerade erschafft. Und das ist schon echt abgefahren und macht total Spaß.
Wenn du sagst, du musst sitzen beim Schreiben, gibt es noch Dinge, die du dann brauchst? Also bist du jemand, der mit Musik schreibt, der Gerüche beeinflussend findet oder der Essen und Trinken in Reichweite haben muss?
Es ist so, dass der Prozess des Schreibens eigentlich immer so einer ist, in dem ich mir ganz starke Rituale baue. Und das mache ich, glaube ich, unbewusst aus dem Grund, dass ich dann mich nicht mehr mit so vielen drumherum beschäftigen muss. Das kann dazu führen, dass ich in harten Phasen jeden Tag denselben Tee trinke und dasselbe esse, weil ich der Einfachheit halber dann irgendwie so...
Den Gedanken schon mal abschließen.
Ja, genau. Ich schreibe eigentlich immer noch in dem Rhythmus, in dem ich auch im Theater gearbeitet habe. Das heißt, die Vormittagsstunden so zwischen 10 bis 14 Uhr sind für mich die besten Stunden. Und dann brauche ich eine Pause, dann gehe ich oft spazieren. Und dann, wenn wirklich Not da ist, weil Deadline-Druck herrscht, dann gehe ich meistens am Abend nochmal ran. Und wenn ich alleine bin und nicht im Kontext meiner Beziehung, dann habe ich den Abend auch so lang zur Verfügung, wie ich Kraft habe zu schreiben. Und das ist so eine Freiheit, die genieße ich dann auch sehr, weil ich nicht mehr sozial sein muss. Ich kann dann auch so durchgenudelt ins Bett wanken und in solchen Phasen verlotter ich auch sehr stark.
Simone Buchertz hat hier in diesem Podcast erzählt, dass ihr in einem Haus wohnt. Also wie oft passiert es dann, dass du aus Prokrastinationsgründen eine Flasche Wein nimmst und bei Simone klingelst und sagst, lass mal einen trinken?
Nie.
Wow.
Ich rufe Simone manchmal an, wenn ich sage, fuck, ich stecke hier fest, wollen wir mal einen Espresso trinken gehen? Und dann gehen wir in einen Café bei uns in der Straße und hocken uns hin und ich erzähle ihr, wo ich feststecke, oder sie erzählt mir, wo sie feststeckt, und dann sprechen wir drüber. Und dann nach einer Stunde spätestens setzen wir uns eigentlich wieder ran.
Ist das generell was du gut kannst, Kollegen oder andere Menschen um Hilfe bitten, um Rat fragen, was das Schreiben angeht, auch wenn die vielleicht gar nicht vom, in Anführungszeichen, Fach sind?
Ja, es fällt mir ehrlich gesagt noch schwerer, als es mir fallen müsste, weil ich mich immer noch als Anfängerin begreife und natürlich auch so ein bisschen Respekt oder Angst davor vorhanden ist, dass ich so abgewiesen werde oder abgelehnt werde in einer hilfesuchenden Situation. Mit meinem Roman war das jetzt ganz konkret so, dass ich wusste, das sind über 400 Seiten Text und man will das ja auch nicht den Leuten so aufdrücken, auch wenn man mit denen befreundet ist. Man muss ja dann trotzdem 400 Seiten lesen und so. Und da dachte ich dann ganz oft, das lasse ich mal meinen Lektor machen, der wird dafür bezahlt, für das. Und gleichzeitig hatte ich oft Sehnsucht, mich auszutauschen, und ich habe gemerkt, dass ich das mit dem nächsten Buch, was ich ja vielleicht irgendwann hoffentlich nochmal schreiben werde, dass ich das da anders machen will, dass ich viel früher in den Austausch gehen möchte, um so Teile zu besprechen. Dann ist das nicht so ein Brocken, den man da aufgedrückt bekommt, sondern man kann so über Kleinstabsätze oder Kapitel eher dann vielleicht sogar was erfahren.
Das klingt so ein bisschen nach der Harmonie, die es in der einen Geschichte auch gibt, in der Titelgeschichte nämlich von dem Erzählband, wo dieses Paar nur über die Schreibmaschine miteinander streitet, was ich so eine wunderbare Idee finde, dass man dann immer nur einer darf schreiben, man darf nicht dabei reden und immer darf jeder nur einen Satz schreiben. Ist das was aus deinem privaten Umfeld stammt, oder kannst du gut streiten?
Nee, ich wünschte, ich könnte gut streiten. Also ich streite gar nicht viel, aber ich habe manchmal das Bedürfnis in einem Streit, weil ich dann sehr schnell merke, wie sich Sachen hochschaukeln können, und dann laufen Mechanismen ab auf beiden Seiten, die vielleicht gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben. Da geht es dann nur noch um den Streit und um die Mechanik des Streites. Und die würde ich gerne ausbremsen. Und ich habe schon so Tricks versucht mit Redezahnbürste. Wer die Zahnbürste in der Hand hält, darf reden. Das hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil die Dynamik des Streits halt doch eine ist, die sich dann nicht durch spontan erfundene Regeln so bremsen lässt. Aber ich finde die Verabredung eigentlich gut, dass man sagt, wenn eine Situation da ist, die wir nicht mehr gut miteinander lösen können, dann haben wir sowas wie die Streitmaschine, Streitschreibmaschine.
Vielleicht nimmt man eine elektrische Zahnbürste, da ist ja dann, wenn die dann so ausgeht, ist die Zeit um.
2 Minuten.
Sind Schreibratgeber Dinge, die dir helfen? Also liest du Schreibratgeber oder hast du das je gemacht?
Nee, ich war in der Zeit, in der ich anfing zu schreiben, in Hamburg in einem Autorenforum hieß es damals noch und jetzt heißt es Forum Hamburger Autorinnen und Autoren und habe dort, da kann man sich bewerben mit seinen Texten und dann gibt es ein demokratisches Abstimmungsverfahren innerhalb dieses Forums, ob man aufgenommen wird oder nicht und wenn man aufgenommen wird, dann kann man 2x im Monat sich mit denen treffen und die Texte sozusagen vorstellen und auseinandernehmen lassen. Und das habe ich anfangs sehr, sehr ausführlich genutzt und habe sehr viele Texte dort vorgestellt von mir und habe auch ordentlich auf die Mütze bekommen. Und das war für mich, nach dem ersten Ding war das echt so, ich saß dann abends auf dem Balkon bei mir und dachte, oh, ich brauche einen Schnaps. Aber man lernt auch, den Abstand zu begreifen, dass es um den Text geht und nie um sich selbst als Person. Und dass Kritik etwas ist, was ein, selbst wenn es ein ätzender Gegenwind ist, doch etwas auch sein kann, was einen weiterbringt und nochmal eine andere Perspektive denken lässt.
Bevor wir über dein neues Buch sprechen, wo wir jetzt schon gerade bei Texten und anderen Texten sind, hast du jetzt die Gelegenheit zu bewerten, nämlich uns zu sagen, welches sind deine Top 3?
Das ist ja immer so eine richtig fiese Frage, weil bei mir ist es so, wenn ich lese, verliebe ich mich eigentlich jedes Mal immer so ein bisschen in das Buch, was ich gerade lese.
Die Schreibenden von Anja Görz.
Ich habe jetzt trotzdem mal 3 rausgesucht. Also das eine ist, ich möchte ein bisschen Werbung machen für eine Graphic Novel, die diesen Herbst im Aufbau Verlag erscheinen wird, im Imprint Blumenbar. Und zwar heißt die Graphic Novel Sabrina und ist von dem Autor Nick Dernazo. Das ist ein amerikanischer Autor. Und es geht in dieser Graphic Novel, die sehr literarisch ist und auch in den USA für den Man Booker Prize nominiert war, was für eine Graphic Novel sehr ungewöhnlich ist, für so einen Literaturpreis nominiert zu werden. Das war die erste Graphic Novel überhaupt, die dafür nominiert war. Es geht um das Verschwinden einer Frau, die heißt Sabrina, und es stellt sich dann relativ schnell raus, dass die umgebracht wurde. Und das Ganze wird erzählt aus der Peripherie, also aus der Freund von Sabrina, der taucht bei einem ehemaligen Schulkollegen unter, der ist bei der Air Force und auf einmal lernt man so dieses Leben kennen und verfolgt so aus der Peripherie diesen Fall. Und vor allem auch über die sozialen Medien. Und man lernt etwas von dieser Hate Culture. Man lernt diese ganze nicht mehr faktenbasierte Informationsflut, die da um diesen Tod dieser Frau herumspekuliert. Also richtige Verschwörungstheorien, die absurdeste Art. Und man sieht schon sehr deutlich dieses Amerika unter Trump da hervorschimmern. Und ich finde, in der Detailtreue, wie der Autor gezeichnet und beschrieben hat. Also die Zeichnungen sind schon eigentlich sehr formell, aber was dann da drin ist, das ist so, wenn man es einmal durch hat, möchte man nochmal durchgucken, weil man denkt, das hat er da schon angelegt. Und das hat mich sehr begeistert und ich wurde gefragt, ob ich diese Graphic Novel übersetzen will. Und das habe ich mit meinem Freund zusammen gemacht, mit Daniel Beskos zusammen. Und es war uns eine große Freude, diesen Text zu erforschen und immer tiefer einzudringen und diese Graphic Novel für uns einfach abzufeiern. Und die würde ich euch einfach gerne ans Herz legen. Das Zweite ist eigentlich, dass ich sehr viel Sachbücher gelesen habe in letzter Zeit. Eins, was ich ganz toll finde, wo ich jetzt auch noch mittendrin stecke, das ist bei Naturkunden erschienen, von Judith Schalansky herausgegeben. Wie immer ein herausragend gestaltetes Buch. Es heißt Die Sprache der Tiere und ist von Eva Meyer. Es geht darum, rauszufinden. Für sie haben Tiere eine Sprache und sie geht davon aus, ja, sie haben eine. Und widerlegt auch philosophische Erforschungen, die sagen, nö, das sind nur Laute und es ist keine Sprache. Und sie begreift den Menschen vor allem auch als Tier und spricht auch vom Menschen immer der Mensch und andere Tiere. So. Und da sind so herzzerreißende Beispiele drin, wie Tiere miteinander kommuniziert haben oder mit dem Mensch kommuniziert haben. Oder was, also eine Sache, die mir jetzt gerade zum Beispiel einfällt, ist so, wo man das Verhalten von Affen erforscht hat und die Sprache von Affen erforscht hat, hat sich eine Affin einen Grashalm hinters Ohr gesteckt und immer wieder da sich einen Grashalm hinters Ohr gemacht. Das fand die super. Und das wurde dann nachgemacht, das wurde eine Mode. Und selbst nachdem sie gestorben war, ebbte diese Mode nicht ab. Dann gab es ein kurzes Tief, aber das wurde immer wieder aufgegriffen und die hatte einfach so eine Mode erfunden. Und es gibt gar keinen Nachweis darüber, ob das irgendeinen Nutzen hat. Das war einfach nur schick. Mhm. Und ja, auch so ein, es gibt so, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Schimpanse war oder ein Orang-Utan, dem man einen rudimentären Wortschatz über so Zeichen beigebracht hat und der dann erzählt, wie vor 20 Jahren seine Mutter ermordet worden ist von Wilderern und dass er ihn das immer noch traurig macht. Und das ist schon so, wo man, da sitzt man wirklich da und hat Tränen in den Augen. Also dieses Buch hat mich sehr fasziniert. Ich sag, ich mache mehr als drei, darf ich? Drei Bücher vorstellen?
Aber nicht 20.
Nee, aber noch ein anderes Sachbuch.
Ja, na klar.
Und dann noch, dann habe ich, was ich auch mit sehr großer Freude gelesen habe, war ein Sachbuch, das heißt Eure Heimat ist unser Albtraum. Das ist bei Ullstein erschienen und herausgegeben von Fatma Aydemir und Hengame Yagubifara. Das ist eine Reaktion auf das Heimatministerium, was sich unter Seehofer da formiert hat. Und es sind Essays von jungen deutschen AutorInnen, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und es ist fantastisch. Es ist richtig gut. Also es ist so in your face. Das habe ich wirklich gerne gelesen und würde ich auch jedem empfehlen, weil das erzählt sehr viel über unsere Gesellschaft und über nicht vorhandene Integration in manchen Bereichen und über das, wie gehen wir eigentlich mit Fremdsein um? Warum empfinden viele das nicht als etwas, was uns bereichern kann, sondern lehnen es ab, weil es anders ist? Und es gibt ja in der Menschheitsgeschichte sehr viele Beispiele, wie wenn man sich New York anguckt, wie bereichernd das ist, wenn man das Fremde aufnimmt und annimmt und eine Kultur sozusagen bunter und vielfältiger werden lässt. Indien hat auch sehr viele fremde Einflüsse aufgenommen und für sich weiterverarbeitet. Das fand ich irgendwie ganz, also in diesem Buch irgendwie ganz schön. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und auf eine sehr positive Art und Weise. Und eine literarische Empfehlung, die ich noch geben möchte, ein Autor, den ich sehr, sehr schätze, Sascha Stanisic, der hat wieder einen neuen Roman geschrieben, der heißt Herkunft und ist bei Luchterhand erschienen. Und ich liebe Saschas Bücher einfach sehr. Ich genieße jede Zeile. Und in Herkunft erzählt er, es ist autobiografisch, aber auch mit so fiktiven, spielerischen Elementen drin, erzählt er über sein Leben und den Begriff Herkunft, was das für ihn bedeutet. Er kam ja mit, ich glaube, 11 Jahren aus dem Bosnienkrieg nach Deutschland, war auf der Flucht vor diesem Krieg. Und er stellt damit, auch mit dem Begriff schon Herkunft, etwas in den Raum, was diesen schnöden Heimatbegriff etwas entgegensetzt, was ich sehr, sehr schön finde. Und schafft es in seiner Erzählung, die sich so ein bisschen entlang auch an seiner Großmutter hangelt, auf eine Art und Weise zu berühren und lustig zu sein, die ich anbete. Also wirklich, er hat einen Humor, der ist so gut und ist gleichzeitig so hart und geht so ans Herz, weil er Wahrheiten so gut verpackt, die wehtun. So.
Gut, da, wie finde ich jetzt den Weg in das Gespräch zurück? Nach tollen, tollen Büchern. Wir sprechen über noch ein tolles Buch, über dein neues Buch, nämlich Miroloy. Ein Buch, das ich auch mit großer Freude gelesen habe, weil es wirklich so ist, dass man möchte es schnell zu Ende lesen, weil man wissen, wie es weitergeht in dieser Geschichte. Andererseits möchte man es gar nicht zu Ende lesen, weil es so schön zu lesen ist und man einfach dranbleiben möchte. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Es geht um eine einsame Insel, um eine Insel, die auch in der Zeit so ein bisschen stehen geblieben ist. Es gibt dann auch keinen Strom. Die Menschen tauschen Gegenstände, statt Geld zu haben. Es ist alles noch sehr ursprünglich und sehr gestrig, was so die Entwicklung angeht, den Fortschritt und die Industrie angeht. Und es wird erzählt die Geschichte einer Frau, die auch zunächst keinen Namen hat. Gab es für diesen Roman sowas wie eine Initialzündung?
Ja, das so etwas baut sich ja langsam auf. Und wenn ich den allerersten Moment benennen müsste, wo ich einen Funken gespürt habe, das war, als ich auf der Insel Kreta mit dem Auto durch ein Bergdorf gefahren bin und in einer sehr engen Serpentine in so einer Nadelkurve saßen auf so Plastikstühlen 5 sehr alte Frauen in Schwarz gekleidet. Die haben mich in einer Art und Weise angeguckt, dass mir echt die Haare auf den Armen zu Berge standen, weil ich natürlich das Fremde für sie war und auch gleichzeitig klar war, du wirst nie eine von hier sein. Es war was ganz Abgefahrenes. Also so nicht unhöflich, nicht aggressiv, aber sehr, sehr klar und bestimmt. Und da habe ich hinterher sehr lange drüber nachgedacht, was geht da ab? Was, wenn du in so einem Dorf landest, aus irgendwelchen Gründen eingeheiratet oder wie auch immer, wie viele Generationen müssen dann vergehen, damit du nicht mehr die Fremde bist?
Ich glaube, das ist endlos.
Ja, das hat man ja auch hier im norddeutschen Raum.
Genau.
Ne? Also du bist aus einem anderen Nachbardorf und bist immer die vom Nachbardorf und nie
die Zugereiste.
Ja, genau.
Aber Recherchekönigin Köhler ist ja dann nach Griechenland gefahren und hat es ausprobiert. Wie ist es dir dann ergangen bei deiner Recherche?
Ja, ich hatte also das Thema verfolgte mich unterschwellig irgendwie ein bisschen weiter, aber ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so weiter verfolgt. Und dann war ich 2016 auf einer Insel in Griechenland, um dort an meinem Roman zu arbeiten, einer ganz anderen Idee. Und ich brach mir die Finger an der Tastatur in einer Taverne ohne WLAN und dachte nur, ach Gott, ey, wie soll ich dieses Ding fertig kriegen? Und hatte auf einmal eine Stimme im Ohr, und zwar die von meiner Hauptfigur, meiner jetzigen Hauptfigur. Und dann dachte ich einen Tag, weil mich das so genervt hat, jetzt schreibe ich das einfach mal auf.
Um die Stimme loszuwerden.
Um die Stimme loszuwerden, genau. Und dann konnte ich da nicht mehr mit aufhören. Und dann habe ich irgendwann, also ich habe meinen Aufenthalt dort dann noch mal ein bisschen verlängert und bin dann auch sehr viel wandern gegangen, um diese Insel zu erkunden, und fand auf dieser Insel immer mehr so Bedingungen vor, wo ich so dachte, ja, ich verstehe schon, warum das Mittelmeer so ein Raum ist, wo die europäische Menschheit sich so angesiedelt hat, weil es so fruchtbar ist. Es gibt so, da wächst so viel, es gibt den Fisch aus dem Meer und so weiter. Und dann habe ich herausgefunden, dass auf dieser Insel der Strom erst sehr spät gelegt worden ist. Und dann hatte das bei mir richtig angefangen zu rattern. Dann habe ich so gedacht, ich wollte aber nicht, dass das Buch in Griechenland spielt. Ich wollte eine Stellvertretergesellschaft erzählen, und es wird ja auch nie benannt.
Genau, man ahnt es manchmal, weil die Häuser blaue Fensterläden haben,
genau,
und weiß sind.
Genau. Aber es wird, wie gesagt, nicht benannt oder nicht genau lokalisiert, und auch die Zeit wird nicht genau benannt. Für mich ist es ganz klar, wann es spielt, das muss ich auch gar nicht jetzt verraten. Und dann habe ich richtig Rechercheförderung beantragt bei der Robert-Bosch-Stiftung und habe gesagt, wenn ich jetzt da nochmal hingehe, dann will ich auch richtig Interviews führen und will einen längeren Zeitraum auf der Insel bleiben können, um den Alltag besser zu erleben und vor allen Dingen die Menschen besser zu erleben. Denn in so einer oralen Erzählkultur wie der griechischen, also die Deutschen sind eher schriftfixiert und Griechen sprechen eher miteinander und machen alles per Telefon oder im Gespräch ab, und dann musst du erstmal 5-mal miteinander, keine Ahnung, Rasen mähen, Sensen schleifen und Raki getrunken haben, und dann rücken die auch mit Geschichten raus. Und dafür habe ich mir dann halt Hilfe geholt.
Es gibt so wahnsinnig viele Dinge zum Nachdenken in diesem Buch, die einem eher so von der Seite untergeschoben werden, sage ich jetzt mal, ohne dass ich das negativ meine. Also es geht um die Geschichte, dass nur die Männer zu bestimmen haben, die Frauen nichts zu melden haben. Es geht um das Thema, warum brauchen wir eigentlich Geld oder brauchen wir eigentlich Geld? Es geht darum, was man eigentlich mit sich und mit anderen macht, wenn man Dinge dazulernt, weil man es ja nicht zurückdrehen kann, was man gelernt hat. Sind das Sachen, die einfach entstanden sind oder hast du dir das ganz bewusst überlegt, bevor du das da reingeschrieben hast?
Nee, das ist natürlich schon eine bewusste Entscheidung gewesen. Also ich glaube, ich bin ganz schlecht darin, einfach so loszuschreiben und so zu denken, was ich so erlebe oder mir ausdenke, ist interessant. Ich empfinde mich sehr stark in der Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Was kann ich heute noch erzählen und was will ich aufzeigen? Ohne dass da jetzt so eine Agenda der Autorin irgendwie unter jeder Zeile durchschimmert. Dafür muss man dann ein Sachbuch machen. Und mich hat so interessiert, eigentlich die strukturelle Ausbeutung und Unterdrückung der Frau, die durch Religion auch wahnsinnig begünstigt wird. Und es ist gar nicht so weit von uns weg. Also wir, als das Foto, da das berühmte Foto vom Heimatministerium, wo da einfach nur Männer stehen, wo man so denkt, hallo, geht's noch? Habt ihr es nicht gemerkt? Oder was ist da los? Dass das einfach keine repräsentative Veranstaltung ist, wenn man Frauen komplett ausschließt, ne? Oder kein Gremium ist. Und da hat man dann schon sehr schnell das Gefühl von alten weißen Männern, die da bestimmen über eine Politik, die mit einem selber vielleicht nicht so viel zu tun hat. Und genauso geht's mir mit Religion auch. Also ich habe mich in vielen Bereichen gefragt, warum gibt es da für Frauen Vorschriften in der Kleidung, in der Art, wie Haare zu tragen sind oder zu bedecken sind und warum gibt es da weniger für Männer? Also es gibt ja auch welche, ob es ein Bart sind oder Locken oder eine Kopfbedeckung oder so. Und je weiter man in der, ich sag mal, Repräsentantenhierarchie aufsteigt der Religionen, da sind dann ja auch bestimmte Kleidungszeremonien da, wie der Papst angezogen ist zum Beispiel und wann er welche Farben trägt. Aber mich hat diese Unterdrückung halt, die Struktur in der Unterdrückung so beschäftigt und ich war auch so wütend und wo ich so dachte, mein Fass ist voll. Ich will das nicht mehr. Und dann, wenn im Januar 2019 ein spanischer Priester sagt, die Frauen sind selber schuld an häuslicher Gewalt, weil sie ihrem Mann einfach nicht gut genug gehorcht haben. Oder wenn in den USA die Abtreibungsgesetze verschärft werden, wenn in Deutschland der Paragraph 219 immer noch da ist. Ja? Also das sind alles so Sachen, wo ich denke, das ist so unzeitgemäß.
Kommt ja alles vor,
ja,
in deinem Buch.
Genau.
Und die Frauen, die mit diesen Themen zu tun haben, die tun sich ja auf eine Art zusammen. Also die wehren sich zwar nicht auf den ersten Blick nach außen und für die Männer unsichtbar, aber die wehren sich. Also die fangen an, sich zu verbünden. Die werden sehr enge Freundinnen. Ist das was, was du auch erlebst, dass durch das, was sozusagen von außen aufgebaut wird, durch Bilder bei Twitter und Facebook, wo nur Männer drauf sind, dass die Frauen sich wieder stärker zusammentun?
Ja, ich erlebe vor allem die junge Generation, also die mit den sozialen Medien aufgewachsen ist, als einen großen Schwarm. Da tun sich die Frauen doch sehr klug und schnell zusammen auf Twitter und zeigen auf, was eben nicht geht oder was schwierig ist. Ich glaube sehr stark an Solidarität. Also Feminismus ist für mich etwas, was mit Schwesternschaft zu tun hat, die für mich in jedem Augenblick gelebt sein muss, um auch gut zu funktionieren. Ich begreife Frauen nicht so sehr als Konkurrenz, wie das immer einem versucht wird, so von außen einzutrichtern. Da gibt es dann diese Shows wie Germany's Next Topmodel, da geht es um Konkurrenz. Es gibt in allen Frauenzeitschriften wird einem, du musst dünner, schneller, besser und so weiter sein, und deine Konkurrentin ausstechen. Und da das Spiel verweigere ich. Ich denke eher, ich will mich verbünden und ich will verstehen, was die Frau, die mir gegenüber sitzt, für eine Sicht hat auf die Welt. Und wenn ich nicht damit konform gehe, will ich es trotzdem noch wissen. Und ich glaube auch, dass man in dieser, dass man Feminismus erstmal so leben muss, dass man sich grundsätzlich verbündet. Es gibt dann immer noch genug Probleme. Also wenn man eine nicht weiße Hautfarbe hat zum Beispiel und eine Frau ist, hat man noch viel größere Probleme, als wenn man nur eine Frau ist. Und darauf kann man dann auch noch achten, wenn das Grundproblem mal sich langsam lösen würde. Also die Gewalt an Frauen nimmt zu, die Gesetze schränken die Rechte der Frauen weiter ein. Wir entwickeln uns eigentlich gerade wieder zurück mit zunehmender Polemisierung auch in der Politik. Also in dem Moment, wo man natürlich einen Präsidenten hat, der es okay findet, eine Frau zwischen die Beine zu fassen, ungefragt. Also das habe ich mir nicht vorstellen können vor 10 Jahren, dass es sowas nochmal gibt, dass so jemand Präsident wird, gegen den Vergewaltigungsverfahren laufen und so weiter, zum Zeitpunkt der Wahl. Ja, und ich glaube, wir müssen einfach zusammenhalten und laut sein. Und der Versuch in meinem Buch in Miroloy ist, also es erzählt die Selbstermächtigung einer Person innerhalb dieser patriarchalen Gesellschaft. Es ist auf eine sehr sinnliche Art geschildert. Es kommt Schwesternschaft drin vor. Sie wird aufgeklärt, auch sexuell aufgeklärt von einer anderen Frau. Sie lernt das Lieben, hat zum ersten Mal einen Freund, sie bekommt einen Namen an einer Stelle, das sei vielleicht schon mal verraten, und kann darüber auch sich ins Verhältnis zur Welt setzen.
Du hast ja vorhin gesagt, dass du dann, wenn du da bist, viel recherchierst, viel sammelst, Eindrücke, Gerüche, Bilder. Du warst 4 Monate da zum Recherchieren. Ist es so, dass du an irgendeinem Punkt das Gefühl hast, jetzt, wie man so schön sagt, recherchiere ich mich zu Tode. Ich habe viel zu viel Information. Ich weiß nachher gar nicht mehr, wie ich es auseinandersortieren soll.
Nee, eigentlich ging mir das nicht so. Also diese 4 Monate waren auch nicht am Stück, sondern ich war eigentlich zu 3 längeren Aufenthalten auf dann auch anderen Inseln oder an anderen Stellen im Mittelmeer. Aber auf dieser einen Insel war ich so circa 4 Monate, aber eben nicht am Stück. Es ist eher für mich eine Inspiration und eine Ruhe und gerade in einer, ich mache das dann auch so, dass ich verarbeitetes Material auch gleich einarbeite in Text, dass ich nicht nur recherchiere, sondern auch gleich schreibe. Manche können das gar nicht, ich kann das sehr gut, weil die Eindrücke noch so frisch dann sind und ich hatte dort eine andere Konzentration und eine andere Ruhe im Arbeiten. Es fängt schon mit so Kleinigkeiten an, dass kein WLAN überall ist. Oder wenn ich in den Supermarkt da gegangen bin, dann war das halt so ein kleiner Minimarkt. Dann gab es halt 3 Gurken, eine Zitrone und 5 Tomaten.
Und dann muss nicht eine halbe Stunde durch
die Gänge laufen. Nicht überlegen, welche Gurken will ich denn. Sondern man kauft halt, was man braucht und köchelt das für sich auf seinen kleinen Stöfchen. Und es ist alles ein bisschen einfacher und dadurch halt konzentrierter, habe ich das Gefühl. Ich bin nicht so zerfasert.
Bisschen einfacher werden jetzt auch wieder die Betten, denn du gehst wieder auf Lesereise.
Ja, genau.
Um das Stichwort gleich mal aufzugreifen. Du bist mit Miroloy jetzt erstmal unterwegs, aber gibt es schon ein Konzept, eine Idee für das, was danach kommt? Oder lässt du das jetzt erstmal sacken und... Machst es so, dass du dir Zeit lässt?
Ja, ich, also zwischen wir haben Raketen geangelt und Miroloy lagen 5 Jahre. Und so viel Zeit soll jetzt zwischen Miroloy und dem nächsten nicht mehr liegen. Ich habe nach den Raketen ehrlich gesagt sehr viel Theaterstücke geschrieben und ein Drehbuch und bin so ein bisschen ausgewichen, auch um wieder so weit mich runterzukochen, dass ich wieder was zu sagen hatte. Das muss man ja, man muss ja auch sich irgendwie langweilen und irgendwie reagieren auf das Leben und die Welt. Ich könnte zum Beispiel nicht, was ganz viele andere Autorinnen ja machen, die gerade in der Kriminalliteratur arbeiten, jedes Jahr so ein Ding raushauen. So eine Maschine bin ich nicht.
Aber es gibt schon eine Idee für was
es
Neues.
Es gibt eine Idee, also es tummeln sich gerade. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich eigentlich an was ganz anderem saß und die Idee von dem anderen habe ich eigentlich verworfen, aber so 2 Figuren tummeln sich die ganze Zeit noch weiter in meinem Kopf rum und veranstalten also Sachen. Und es gibt noch eine andere Idee, wo ich nicht weiß, im Moment noch nicht weiß, was verfolge ich eigentlich von den beiden Sachen. Und ich gehe jetzt erstmal auf Lesereise, die beginnt im Sommer, im August und endet dann im Dezember. Und dann habe ich ein Stipendium erhalten vom Deutschen Literaturfonds. Das ist das London-Stipendium und ich darf 10 Wochen nach London fahren. Und in dieser Zeit hoffe ich, dass ich dann wieder mit was Neuem anfange. Während der Lesereise ist es utopisch zu denken, dass ich mich da konzentrieren kann auf die Literatur. Aber man kann bestimmt sehr viel so Vorarbeit leisten, den Kopf weiter schwirren lassen.
Und wir setzen alle auf London. Bis dahin kann ich allen Miroleune sehr ans Herz legen und sage ganz herzlichen Dank, Karin Köhler.
Ich danke.
Die Schreibenden von Anja Görz.